Haben wir wieder einen ganzen Morgen gemeinsam, die 3 Stunden heute. Weil der Stefan macht morgen die 3., wie angesagt. Und heute Morgen möchte ich, das mache ich jedes Jahr, ein bisschen darauf schauen, wie man praktisch... Oh Martin, danke, kannst du mir das gleich bringen. Ja.
Danke, super.
Wie man praktisch mit Jesus im Alltag lebt, redet und auf ihn hört. Das ist ja das Thema der Woche. Gestern Vormittag haben wir geschaut, was heißt es, sich selbst zu lieben, den Nächsten zu lieben. Heute Abend werden wir schauen, was es heißt, Gott zu lieben. Aber diesen Morgen jetzt möchte ich in erster Linie darauf schauen, wie man mit Gott redet und auf ihn hört. Weil da kommt es dahin, wo wir praktisch anfangen, mit Gott zu leben. Und jetzt, bevor wir darüber reden, möchte ich noch mit ihm reden und ihm danken für diesen Morgen. Herr, es ist gut, mit dir zu sein. Es ist gut, in deiner Gegenwart zu leben. Herr, nicht immer spüren wir es. Und dennoch bist du da. Und so wunderschön es ist, dich zu spüren und zu wissen, dass du da bist, auch vom Gefühl her, so ist es doch noch mehr, wenn wir daran glauben, auch wenn wir dich mal nicht spüren. Unser Herr, bete ich, dass wir recht verstehen lernen, was es bedeutet, mit dir zu reden, auf dich zu hören im alltäglichen Leben, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, einfach mit dir leben. Segne du Reden und Hören. In Jesu Namen. Amen. Christsein besteht im Prinzip nur aus 2 Dingen. Das meiste ist ja nicht kompliziert. Es ist zwar komplex, aber nicht kompliziert. Und zwar daraus, dass wir zu Jesus kommen. Das ist das Erste, und dann zweitens bei Jesus bleiben. Es ist jeden Tag dasselbe. In der Früh stehst du auf, du kommst zu Jesus und tagsüber schaust du, dass du in Jesus bleibst. Und darüber hat die Bibel sehr viel zu sagen. Der Jesus sagt in Matthäus 11, 28, das ist ein Vers, den solltet ihr euch anstreichen, kennen. Matthäus 11, 28, dieser bekannte Vers, wo Jesus sagt, kommet her zu mir. Und es ist wichtig zu betonen, er sagt hier, kommet her zu mir. Nicht zur Klostermühle, nicht zur Kirche, nicht zum Pfarrer, nicht mal zur Bibel. Kommet her zu mir, sagt Jesus, zu meiner Person. Und das ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern. In der Früh, ich mache das eigentlich ziemlich regelmäßig. Ich stehe auf und sage, Herr Jesus, guten Morgen. Hier bin ich, ich komme zu dir. Und ich möchte dir sagen, dass ich dich brauche heute. Und nimm mich, gebrauche mich. Oft sind das nicht mehr Worte. Aber diese zu Jesus kommen. Das ist auch nicht so kompliziert, finde ich. Es ist auch nicht so schwierig. Das kann man auch lernen. Übrigens, auch mit Jesus leben will gelernt sein. Das kann man nicht automatisch über Nacht, so wie du kein perfekter Ehemann bist über Nacht. Auch Ehemann sein will gelernt sein. Und Ehefrau. Und so ist es in unserer Beziehung zu Jesus Christus. Auch darin können wir Dinge lernen. Und nachdem wir jetzt zu Jesus gekommen sind, heißt es, in Jesus zu bleiben. Johannes 15, dieser bekannte Abschnitt, möchte ich nur ein paar Verse vorlesen. Johannes 15, die Verse 4 und folgende, wo wir lesen, bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nachdem man zu Jesus gekommen ist, geht es darum, in Jesus zu bleiben. Bleibet in mir, denn dazu sind wir gemacht. Ich habe es gestern schon gesagt, wir sind geschaffen für Beziehungen. Unsere vertikale Beziehung und unsere horizontalen Beziehungen. Und es geht immer darum, in eine Beziehung einzusteigen und darin zu bleiben. Nun, wie lebt man eine Beziehung? Und es ist eigentlich ziemlich verständlich. Im Englischen geht das so schön mit drei Worten. Das ist Communication, Communion and Union. Kommunikation, das heißt Reden. Aus Reden entsteht etwas, das etwas mehr ist als Reden. Es entsteht eine Gemeinschaft. Und wenn eine Gemeinschaft tiefer wird, entsteht eine Einheit. Also Kommunikation, Gemeinschaft, Einheit. Communication, Communion and Union. Ich beginne mit dem ersten, Kommunikation, also Reden mit Gott. Von Anfang an in der Bibel lesen wir, Adam ging mit Gott im Garten von Eden spazieren. Sie redeten miteinander. Adam und Eva sind miteinander spazieren gegangen und haben miteinander geredet. Und zwei meiner Lieblingsverse in dem ersten Kapitel ist im 1. Mose 5, 24. Da steht schlicht und einfach, in der Ahnenreihe von Adam bis Noah, das ist wieder so eine Wüste, gell? Aber da ist wieder eine Blume drinnen. Und die Blume in dieser Wüste ist im 5,24, Henoch wandelte mit Gott. Ein kurzer Satz. Henoch ging mit Gott spazieren. Ein Kapitel später lesen wir über den furchtbaren Zustand der Erde. Das Menschenherz ist böse geworden und so weiter. Aber dann lesen wir auch in dieser Wüste eine Blume, Genesis 6, Vers 9, Noah wandelte mit Gott. Vier Worte. Aber die schätze ich sehr, weil ich persönlich auch viel mit Jesus spazieren gehe. Sie wandelten mit Gott, sie gingen mit Jesus spazieren. Übrigens, nur nebenbei, ich glaube nicht, dass Adam mit Gott spazieren ging in sichtbarer Weise. Ich glaube nicht, dass Adam Gott gesehen hat. Weil die Bibel sagt uns ganz klar, Gott ist Geist. Und niemand hat Gott je gesehen. Aber Adam, Enoch und Noah gingen trotzdem mit Gott spazieren, denn die Gegenwart Gottes war ihnen völlig klar und verständlich. Und seht ihr, weil manchmal glauben wir, ja, die haben ja alle Gott gesehen, der ging ja mit ihnen spazieren, Hände gehalten. Ich glaube es nicht, weil die Bibel eben sagt, Gott ist Geist. Und einen Geist kannst du nicht sehen. Und dennoch war die Gegenwart Gottes da. Und seht ihr, das ist auch heute so. Ich kann mit Jesus spazieren gehen, ich habe ihn noch nie gesehen. Aber er ist da, weil Gott ist Geist. Und er ist heute da in der Form des Heiligen Geistes. Und beten ist nun kein Ritual, in das man immer einsteigt. Ich sehe auch interessant, früher bei Beten. Beten war für mich eher immer ein Ritual, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es mir so eingebildet habe oder ob ich es so gelernt habe, ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben früher halt immer unsere Hände gefaltet, mache ich auch heute noch oft. Und dann schließt man die Augen. Und wenn ich gebetet habe, habe ich mich immer konzentriert und Hochdeutsch gesprochen. So wie jetzt, wenn das Hochdeutsch ist, gell? Mein Hochdeutsch, gell? Und das war immer so ein gewisses Ritual. Wenn ich betete, habe ich nicht normal geredet. Das war so einfach ein anderes Deutsch, wie ich halt normal rede. Und Es ist mir nicht so leicht gefallen. Das war immer so ein bisschen ein Abstand, so ritualmäßig. Ich habe auch schon ab und zu gehört, wo jemand zu mir sagte, weißt du, mein Gebet, ich bete, aber mein Gebet geht nur bis an die Decke. Oder mein Gebet kommt von der Wand zurück. Und ich weiß genau, was die meinen. Aber ich kann Ihnen inzwischen sagen, es ist nicht schlimm, weil Gott wohnt unterhalb der Decke. Gott ist innerhalb der Mauer. Du brauchst mit deinem Gebet nirgends durchkommen. Ich sage das, weil früher, das weiß ich noch, da habe ich mich oft beim Beten so konzentriert, weil ich gedachte, wenn ich mich konzentriere, dann komme ich zu Gott irgendwie durch. Und ich sage manchmal so scherzhaft immer, wo wollen wir durch? Durch die erste Betondecke, wenn es Holz ist, ist es leichter. Beton ist, musst dich ein bisschen mehr konzentrieren, ist schwieriger. Willst du durch die zweite Betondecke, willst du durch die Ozonschichte, wo willst du hin? Gott ist ja nicht irgendwo da oben, er wohnt ja hier drinnen. Aber seht ihr, das sind so meine Erfahrungen mit dem Gebet. Also das ist dieses Reden mit Gott. Wir werden dann noch mehr darüber hören. Wenn wir lernen, mit Gott zu reden, entsteht eine Beziehung, entsteht eine Gemeinschaft. Und Gemeinschaft, das ist der zweite Punkt, ist mehr als nur Reden. Wenn man Gemeinschaft hat mit jemand, dann tauscht man sich Gedanken, Gefühle aus, man tauscht sich selbst aus. Und das ist der Unterschied zwischen, man kann ja hier zwischen Tür und Angel reden mal, so ein paar Sätze sagen, oder man sagt, gehen wir auf einen Kaffee. Wenn man auf einen Kaffee geht, das heißt, jetzt setzen wir uns hin und jetzt hören wir einander richtig zu. Das ist der Unterschied. Das ist Gemeinschaft, das ist mehr als nur Reden. Und das kennen wir ja von unserem Leben. Man trifft sich so, sagt Hallo, wie geht's und so weiter. Und dann, wenn das wächst, dann sagt man, ihr und die Bibelschüler unter euch, sagst du, gehen wir mal auf einen Kaffee oder gehen wir auf ein Bier. Ich weiß nicht, dürft ihr Bier hier trinken in der Bibelschule? Nicht? Trinkt halt eine Cola oder was? Oder trinkt ihr Bier und schaut, dass niemand rausfindet. Aber im Buch Offenbarung, Kapitel 3, schlag mal auf. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, ein Vers, der zu Recht oft bei Evangelisationen verwendet wird, obwohl er an Christen geschrieben ist. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, dieser bekannte Vers, Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und auf heutiges Deutsch würde man sagen, und Kaffee mit ihm trinken. Ich werde mit ihm essen und er mit mir. Ich werde mit dir Kaffee trinken, ich werde hinsetzen und ich werde mit dir reden. Und das ist nicht dieses zwischen Tür und Angel und das nenne ich Spazierengehen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, Bibelschüler, die jetzt hier seid, 6 Monate, es kann nämlich sein, dass du 6 Monate hier bist, du hörst hunderte Unterrichtsstunden über die Bibel, über Gott, über Jesus Christus und es kann sein, dass du fast keine Stunde mit Jesus verbracht hast. Es kann durchaus sein. Wenn das der Fall ist, dann bin ich mir nicht sicher, wie sinnvoll die Zeit war. Denn man kann viel über Gott lernen, aber es heißt nicht, dass ich deshalb Jesus kenne. Jesus lerne ich nur kennen im Spazierengehen und im Kaffeetrinken gemeinsam, indem ich mit ihm einfach unterwegs bin. Denn wisst ihr, das Größte, was wir Jesus geben können, ist unsere Zeit. Das ist das Größte. Und darum habe ich eine Frage. Wie viel Zeit hast du Gott gegeben? Ich sage das nicht so oberflächlich oder leicht, aber wie viel Zeit hast du Jesus gestern gegeben? Wie viel gibst du ihm heute? Seht ihr, einfach mit ihm, Einfach mit ihm sein. Das ist ja auch, wenn man verheiratet ist, weiß man das, was der Partner am meisten schätzt, was die Hannelore am meisten schätzt, ist meine Zeit. Freut sich über Blumen, aber die sind bald mal beiseite gestellt. Es ist die Zeit, die man will. Und nicht unbedingt Qualitätzeit, einfach nur das Dasein ist es sehr oft. Und dasselbe ist es in jeder anderen Beziehung. Das ist nicht Gesetzlichkeit, das hat mit Beziehung zu tun. Und darum, ich habe euch da das gestern vorgelesen, Gott ist nicht darauf aus, unsere Bitten zu hören, sondern er will uns erhören. Er möchte nicht immer etwas Neues von uns hören, er möchte einfach uns hören. Und das ist das Geheimnis vom Gebet. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, das finde ich sehr gut, es ist wichtiger, dass wir zu Gott über Menschen reden, als dass wir mit Menschen über Gott reden. Es ist wichtiger, mit Gott über Menschen zu reden, als mit Menschen über Gott zu reden. Nächste Woche geht ihr auf Einsatzwoche. Heute kommen neue Konfirmanden. Wenn ihr das Team seid, die mit diesen Konfirmanden arbeiten, ist es wichtig, dass du für die betest. Es ist wichtiger, über sie mit Gott zu reden, denn dann bekommst du sein Anliegen für sie. Sonst wird es eine Arbeit, wird es ein Dienst und der kann oft sehr schwer werden. Wenn man nun in dieser Gemeinschaft lebt, ob mit Gott oder mit einem Menschen, dann entsteht das Dritte, was ich gesagt habe, eine Einheit. Und das ist im menschlichen Sinne die tiefste Einheit, die wir kennen, ist die Ehe. Wo zwei Menschen eins werden an Körper, Seele und Geist. Und über dieses Einswerden spricht auch Gott in Beziehung zu uns. Schlagt auf Johannes Kapitel 17. Denn das ist eigentlich das Ziel Gottes mit uns, dass wir eins werden mit ihm. Johannes Kapitel 17. Und die Verse 20, lesen wir ein paar Verse, 20 bis 23 ist gut genug. Es ist das sogenannte hohe priesterliche Gebet, wo Jesus betet, zuerst für seine Jünger und dann für alle Gläubigen. Und dann sagt er Johannes 17, Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, nicht nur für meine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in uns vollendet seien. Worum geht's? Um eins sein mit Gott und miteinander. Einheit ist die tiefste Form der Gemeinschaft, die möglich ist. Wenn man eins wird, dann hat man die tiefste Form von Gemeinschaft. Und wie gesagt, in der Ehe wird das am tiefsten ausgedrückt, auf menschlicher Ebene. Und ich vergesse, obwohl ich eins bin mit Christus, vergesse ich es oft. Ich lebe oftmals wieder so, als wäre ich allein. Als wäre Christus gar nicht da. Ich sorge mich um Dinge und berede es gar nicht mit ihm, obwohl ich eins bin. Ich denke über Dinge nach und bespreche es nicht mit ihm. Ich vergesse dieses Einssein. Und ich sage das oft so, aber in unserer modernen Christenwelt haben wir so viel Christliches. Wir haben von mir aus 3, 4 verschiedene Bibelübersetzungen. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Übersetzungen es schon gibt. Dutzende. Ist ja nicht schlecht. Ich sage auch nicht, dass es nicht richtig ist. Aber die haben wir zu Hause. Ich habe in meinem Computer habe ich zwei Programme, wo ich jedes hebräische, griechische, aramäische Wort abrufen kann in ein paar Sekunden. Zu Hause das Andachtsbuch ist auf dem Tisch, Neukirchner Kalender an der Wand, der Fisch ist auf dem Auto, What Would Jesus Do Band um der Hand herum, das Kreuz ist, ist an der Kette, Johannes 3,16 auf dem T-Shirt. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wir leben nicht mit Jesus. Man kann alles christlich machen. Eine liebe Freundin hat mir geschrieben aus Amerika vor kurzem, sie ist eigentlich von Deutschland, wohnt jetzt in Amerika, und hat geschrieben, die Amerikaner verblüffen mich immer wieder. Es ist unwahrscheinlich, wie lebendig Christus ist auf Plakaten, Karten und an den Wänden und wie wenig er lebt in den Herzen der Menschen. Aber ich glaube, das gilt nicht nur für Nordamerika. Es ist auch oft wahr hier. Äußerlich alles christlich gemacht, aber leben wir mit Jesus. Und das ist der Schlüssel. Ein paar persönliche Erlebnisse, die vielleicht den einen oder anderen helfen können in diesem Leben mit Jesus. Ich bete, der Grund, warum ich viel über Gebet rede, ist, weil ich nicht genau weiß, was es ist. Weil ich mich immer schwer tue damit. Zwar nicht mehr so schwer wie früher, aber es fällt mir auch heute nicht leicht. Beten ist sicher nicht meine Stärke. Darum predige ich so viel darüber. Übrigens, wenn du wissen willst, was die Schwäche eines Predigers ist, musst du nur darauf hören, was er betont. Dann weißt du es. Und du kannst auf dich selbst schauen, wovon redest du immer? Davon, wo du immer redest, das ist deine Schwäche. Aber ist okay, ist auch gut so. Weil so erinnern wir uns selbst daran. Aber ich weiß früher, so mit dem Gebet, ich wusste, ich bin Christ, ich soll beten. Und da in Matthäus steht ja auch mal, geh in dein Kämmerlein und so weiter. Das habe ich früher getan, aber das war furchtbar, weil im Kämmerlein bin ich immer eingeschlafen. Ich begann zu beten, lieber Vater im Himmel und da, was weiß ich, alles Mögliche. Nach einer Minute, ich habe vielleicht nicht eingeschlafen, aber wisst ihr, was mir immer passiert ist? Nach ein, zwei Minuten waren meine Gedanken völlig woanders. Ich wollte beten, aber die habe ich immer verloren. Und so nach fünf Minuten bin ich so auf die Art munter geworden, habe gedacht, na ja, Hände sind gefaltet, ich spreche Hochdeutsch, ich bete, ja. Und habe wieder begonnen, lieber Vater im Himmel, und nach ein, zwei Minuten schon wieder weg. Darum hat mich Gebet immer so frustriert. Ich habe dann auch versucht, verschiedene Haltungen, sitzen war nicht gut, da fällt der Kopf immer so auf den Tisch und schläfst ein. Knien haben wir auch nicht, ich weiß auch nicht, es ist zwar ein bisschen besser, im Bett liegen kannst du sowieso vergessen. Aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und dann bin ich Leiter von einer Bibelschule geworden. Und ich wusste nicht, wie man betet. Und dann habe ich natürlich wieder, Bücher habe ich schon viele gelesen, wieder Bücher gelesen, wie man betet, von Martin Luther, George Müller, das sind die ganzen Gebetskämpfer. Martin Luther hat mal gesagt, ich brauche jeden Tag 3 Stunden alleine mit Gott. Außer, wenn sehr viel los ist, dann brauche ich 4 Stunden. Es war mir keine Hilfe. Und interessanterweise, die sind immer um 5 Uhr morgens aufgestanden. Einige sogar schon um 4. Und ich weiß noch, ich habe auch mal gesagt, ab morgen stehe ich um 5 Uhr auf und wenn es mich umbringt. Und am dritten Tag hat es mich umgebracht. Habe es nie geschafft. Und ich habe dann wieder Bücher gelesen und da steht auch, in einem ist gestanden, wenn du dich nicht konzentrieren kannst, dann mach dir Gebetslisten. Schreib dir die Dinge auf, für die du betest, dann kann sich deine Gedanken können sich festhalten daran. Habe ich auch gemacht, sogar gemeinsam mit meiner Frau. Jeden Tag in der Früh haben wir uns eine andere Seite gehabt, das Ding runtergebetet da. Und ich weiß, nach ein, zwei Jahren habe ich gesagt, Herr, diese Gebetsliste, die langweilt mich zu Tode. Und Gott hat gesagt, mich auch. Weißt du, es war wieder eine Übung, eine, und es ist mir einfach schwer gefallen. Und das ist jetzt ungefähr, weiß auch nicht, 15 Jahre oder so aus, bin ich nach Hause gekommen mal, und bevor ich ins Haus ging, habe ich gedacht, das hat mich so frustriert mit dem Gebet, habe ich gesagt, ich gehe jetzt nur spazieren, und ich habe Gott im Spazieren in meinem Frust einfach all das gesagt, was ich im Prinzip euch jetzt so gesagt habe. Und so habe ich einfach mit ihm geredet aus meinem Frust heraus. Und das war dann eigentlich interessant. Ich wollte nur so 10 Minuten oder so gehen, weil viel länger habe ich es nie geschafft. Ich wusste dann nicht mehr, was sagen. Und da war ich dann eine Stunde unterwegs und habe einfach mit ihm geredet. Und dann ist mir aufgefallen, jetzt habe ich einfach mit ihm geredet und gar nicht gebetet, weißt, in meinem Stil. Nur geredet mit ihm. Und seitdem habe ich gelernt, mehr und mehr einfach mit Jesus spazieren zu gehen und mit ihm zu reden. Darum sind für mich diese Verse so speziell. Er wandelte mit Gott. Ich weiß, glaube ich, was sie meinen. Und das andere war auch, ich habe dann zwar ein bisschen gelernt, glaube ich, mit Gott zu reden, aber was da auch komisch war, ist, ich habe das genossen. Und weil ich es genossen habe, war ich jetzt nicht mehr sicher, ob das sich als Gebet qualifiziert. Weil in meinem Denken war es immer wieder, wenn es richtiges Gebet ist, muss es ja hart sein. Keine Ahnung, von wo ich das habe. Aber ich sage es deshalb, weil vielleicht ist der ein oder andere hier, den es ähnlich geht. Darum sage ich das. Sonst ist es ja überflüssig. Aber so ging es mir. Und ich habe aber gelernt, dass wenn ich das Reden mit Gott genieße, dass er es auch genießt. Eine andere Sache war auch noch, ich habe Gott nie viel Zeit gegeben, mit mir zu reden. Also hast du mal so eine stille Zeit, Büchlein, Vorlage durchgelesen? Da steht, ich kann dir ziemlich genau sagen, was da drinnen steht. Du sollst in der Früh aufstehen, um zu beten, weil da sind die Gedanken noch klarer und der Tag liegt vor dir und so weiter. Das hat ja alles seine Richtigkeit. Ich sage auch gar nicht, dass es falsch ist. Und in der Bibel lesen wir auch, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Jesus beten. Und das ist natürlich, ja. Übrigens, wisst ihr, warum unsere Vorfahren alle so früh aufgestanden sind, um 4 und 5? Das hat mich frustriert. Ich meine, warum schaffe ich das nicht? Die haben es auch geschafft. Aber das ist ja logisch. Die sind ja alle mit den Hühnern schlafen gegangen. Die hatten ja kein Licht. Die gingen alle um 8 oder 9 Uhr ins Bett. Darum sind die alle um 4 oder 5 Uhr aufgestanden. Ich komme fast nie vor Mitternacht ins Bett. Fast nie. Meine Frau, die ist ein Nachtmensch, ist manchmal für mich schon zu lang, aber die will einfach reden am Abend und sitzen. Oder meistens bin ich so unterwegs und predige wo und komme Mitternacht nach Hause. Also es ist unmöglich für mich, um 4 Uhr aufzustehen. Aber ich sage auch das deshalb, weil mich hat mein Gewissen immer geplagt. Als guter Christ soll ich schon um 5 Uhr aufstehen. Das ist ja Unsinn. Kommt drauf an, wenn du schlafen gehst. Aber auch Freunde heute, die gehen tatsächlich um 9 Uhr schlafen. Liebe Freunde, sie haben einen Bauernhof. Ja, der steht jeden Tag um 5 Uhr auf. Das ist kein Problem. Nur nebenbei. Aber ich habe Gott oft eben nicht... Genau, zum stille Zeitbüchlein. Früh aufstehen, dann sollst du beten, dass Gott dir das Wort offenbart und so, das ist alles gut. Und dann liest die Bibel, wie gesagt, 3 Kapitel halt, dann kommst du im Jahr durch. Und dann bete wieder und dann gibt es beim Gebet auch, man soll Danksagung, Fürbitte und so weiter. Alles gute Sachen. Und dann steht immer noch zum Schluss, wenn du fertig bist, dann sag Gott, dass er zu dir reden soll und dann höre auf ihn. Habe ich immer gemacht. Ich war fertig mit meinen meistens 10 Minuten, 15. Und dann habe ich gesagt, so Gott, jetzt bist du dran, rede. Dann habe ich gewartet, 30 Sekunden, wieder nichts zu sagen, okay, dann bis zum Abend. So war es die meisten Tage. Ich habe ihm nicht viel Zeit gegeben, etwas zu sagen. Darum auch mein... Das zweite Buch, das ich geschrieben habe, das heißt, nach dem Amen bete weiter. Weil ich habe immer früher, wenn ich Amen gesagt habe, das war Punkt. Das war so Ende des Gesprächs. Aber Amen heißt nicht Punkt. Amen heißt einfach, so ist es. Und ich möchte euch heute eine Herausforderung geben. Heute, du wirst irgendwann mal beten, nehme ich an, bist ja in der Bibelschule. Und dann wirst Amen sagen, weil das haben wir so gelernt. Und wenn du Amen gesagt hast, dann redest du einfach weiter. Dann kannst du wieder mal Amen sagen, dann redest du wieder weiter. Red einfach. Und weißt du, was du feststellen wirst? Du betest ohne Unterlass. Du redest einfach. Es ist auch so, manchmal ertappe ich mich, weil ich beim Essen tue mir immer beten. Das ist ja eine nette Sache. Soll man ja auch tun. Aber wisst ihr, wie es mir oft geht? Ich rede ja mit ihm über irgendwas. Ich gehe in den Speisesaal oder zu Hause in die Küche. Ich rede ja bereits mit ihm. Und dann ist es komisch, wenn ich sage, so, jetzt beten wir. Na, ich rede ja bereits mit ihm. Wisst ihr, was ich meine? Es muss nicht ein Ritual sein. Es ist einfach eine Haltung Gott gegenüber, dass man mit ihm redet. Aber diese Gebetszeiten, so gut sie sind, aber sie ermutigen uns ein bisschen dahin, ein Gebet zum Ritual zu machen. Und das ist ein bisschen die Seite, die nicht so gut ist daran. Sondern man soll eher lernen, einfach zu reden. Warum tun wir uns schwer, einfach still zu sein und auf Gott zu hören? Das hat auch einen Grund, weil Stille ist sehr bedrohlich. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich erinnern, als du das erste Mal mit einem Mädchen oder mit einem Burschen ausgegangen bist. Die meisten von euch werden es schon getan haben, ich weiß nicht. Aber das triffst eine, denkst du, oh, das schaut gut aus. Ich rede jetzt als Mann. Und dann lädst du es halt ein auf einen Kaffee oder auf ein Bier. Kommt darauf an, ob du in der Bibelschule bist oder nicht. Und dann gehst du mit ihr aus, dann sitzt mit ihr im Café oder wo. Und sie schaut zwar gut aus, aber sie redet nicht viel. Und dann weißt du nicht mehr, was sagen. Und dann sitzt du da, wie zwei so Mohrrüben, und es ist Stille. Und wisst ihr was, das ist unheimlich peinlich. 2 Minuten fühlen sich an wie ein Monat. Und wisst ihr, warum das ist? Wenn man jemanden nicht gut kennt, dann ist Stille sehr bedrohlich. Ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet und wenn bei mir meine Frau, wenn wir mal eine Stunde nicht reden, das ist Gold wert. Weil das Schöne daran ist, es ist nicht mehr bedrohlich, weil wir kennen uns. Wenn du jemanden kennst, musst du nichts reden, es ist nicht bedrohlich. Aber wir kennen uns ja nicht gut. Wenn man so am Tisch miteinander sitzt und so redet eine halbe Stunde nichts, irgendwie ist es so unangenehm, gell? Und weißt du, ich möchte etwas sagen. Wenn im Gebet, wenn dir Stille mit Gott unangenehm ist, ist ein Zeichen, dass du ihn noch nicht sehr gut kennst. Aber das ist okay. Mach nur weiter. Je mehr du ihn kennenlernst, dann kannst du mit ihm spazieren gehen, eine ganze Stunde, ohne ein einziges Wort zu sagen, und es ist nicht unangenehm. Das wächst mit der Nähe. Das ist unter Menschen so, und das ist auch mit Gott so. Und ich möchte euch noch mit einem Zitat vorlesen, von einer Teilnehmerin, die war bei uns mal vor ein paar Jahren, aber ich lese es gerne vor, sie hat es schön formuliert. Sie hat auch eine Gabe. Aber sie hat mir diesen Brief geschrieben und da schreibt sie Folgendes. Wahrscheinlich hatte ich wegen meiner Herkunft aus einer autoritären Familie und Kirche immer ein falsches Bild von Gott. Gott war für mich immer streng, hart und unnahbar. Durch das Bibellesen weiß ich zwar schon lange, dass dies ein falsches Gottesbild ist, jedoch konnte ich es nie in die Realität meines Lebens übersetzen, egal wie sehr ich es auch versuchte. Ich hatte ein intellektuelles Konzept von Gottes Freundlichkeit und Liebe, jedoch erfuhr ich es nicht experimentell in meinem Leben. Es ist ungefähr so, wie wenn man über den Dachstein, das ist der höchste Berg bei uns, wie wenn man über den Dachstein liest oder wenn man den Dachstein tatsächlich erklimmt. Das eine ist eine super Idee, das andere ist Realität. Während meiner Zeit am Dauernhof befolgte ich deinen Rat und unternahm Spaziergänge mit Jesus, ging sogar auf einen Kaffee mit ihm. Ich bekam nicht, was ich erwartet hatte, aber was ich empfing, übertrief alles, was ich mir erträumt hatte. Auf einem dieser Spaziergänge öffnete der Heilige Geist mir mein Herz und ich erkannte Jesus. Es war nicht ein Bescheidwissen über ihn, nein, ich erkannte ihn. Er offenbarte sich in seiner Demut und Freundlichkeit. Und mein Herz fand eine solche Freude an der Person Jesu, dass ich mir wünschte, ich hätte für immer dort bleiben können. Und dann schreibt sie, unabhängig von den Umständen, die mich umgeben, er hat mich verändert. Ich kann ehrlich bekennen, dass das, was Gott getan hat in meinem Herzen, kein geistliches Hoch war, sondern eine innere Verwandlung. Irgendwie hat Jesus all das, was ich über ihn wusste, genommen und lebendig gemacht, so lebendig, dass ich es mit Worten gar nicht beschreiben kann. Dauernhof wäre für mich nur ein wunderschöner Abenteuerurlaub gewesen ohne Jesus Christus. Aber wegen ihm ist mein Leben für immer anders geworden. Und auch wenn ich niemals jemand von Upward Bound, so heißt das Programm, jemals wiedersehe oder etwas höre, ich habe ihn. Wenn ich all meine Fotos verliere und alle Erlebnisse vergesse, ich habe sein Wort und das ist ewig. Ich kam zu Upward Bound und wusste, was ich glaubte. Als ich vom Dauernhof nach Hause fuhr, wusste ich, an wen ich glaube. Seht ihr, ist ein Unterschied zu wissen, was man glaubt und zu wissen, an wen man glaubt. Das ist der Unterschied zwischen Bibel kennen und Jesus kennen. Und das ist unser Anliegen, dass Menschen Jesus kennen. Eins, und damit schließe ich, was ich auch, jetzt habe ich sicher schon, ja, jetzt habe ich es eher länger versäumt, 2 Monate glaube ich schon. Meistens einmal im Monat mache ich so, das ist so eine grobe Faustregel, dass ich auf einen Kaffee gehe mit Jesus. Ich habe mir nämlich vor Jahren mal gedacht, wen lade ich so zum Kaffee ein? Meistens liebe Freunde. Und da wurde mir bewusst, Jesus ist eigentlich mein bester Freund. Ich habe ihn noch nie zum Kaffee eingeladen. Und da habe ich vor, das war mir lange aus, angefangen, bin einfach auf einen Kaffee gegangen mit Jesus. In irgendein Kaffeehaus, setze mich hin, bestelle nur einen Kaffee, sonst ist die Kellnerin verwirrt. Und dann rede ich einfach mit ihm. Manchmal nehme ich die Bibel mit, manchmal nicht und rede einfach mit ihm. Und ich darf ehrlich sagen, dass diese Zeiten sind wahrscheinlich die schönsten Zeiten meines Lebens. Das ist, wo man, glaube ich, ein Stück vom Paradies manchmal schmeckt. Es ist schöner als die schönste Zeit mit meiner Frau. Und das ist nicht immer so, aber immer wieder. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ein Zitat habe ich noch hier von Johannes Bugenhagen. Das war der persönliche Seelsorger von Martin Luther. Ein Freund von ihm. Und er hat ein Wort gesagt, das mir sehr gefällt. Er sagt, wenn du Jesus gut kennst, das ist genug. Auch wenn du das Übrige nicht weißt. Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist alles nichts, was du auch lernst. Wenn du Jesus gut kennst, das ist genug, auch wenn du das Übrige nicht weißt. Denn darum geht es letztlich. Und das wünsche ich uns. Jetzt machen wir Kaffeepause und dann machen wir weiter.